Tatütata, der Blaulicht-Podcast von Profil.
Herzlich willkommen zu unserem Blaulicht-Podcast Tatütata. Wir sind Michael Nickbasch und Edith Meinhardt im Hauptquartier des Jagdkommandos in Wiener Neustadt. Und wir befinden uns in einem Seminarraum mit dem Herrn Kommandanten Segur Kavanagh. Brigadier seit ganz kurzem und mit einer Reihe von Offizieren und Unteroffizieren, die uns einen Einblick in ihre Arbeit geben. Und wir haben hier auch vorhin gerade erfahren, dass wir da uns in der Nähe des einstmals größten europäischen Grasflugplatzes befinden. Also es ist ein riesiges Gelände, wir haben auch noch nicht alles gesehen. Und warum sind wir hier?
Ja, wir sind hier, wir waren kürzlich bei der Wega, der Sondereinheit der Wiener Polizei, und haben dort unter anderem auch über die Ausrüstung geredet und dabei wenig überraschend festgestellt, dass sich die Ausrüstung der Polizei im Laufe der Jahre zunehmend militarisiert hat. Also es ist für einen Laien ja oft kaum noch erkennbar, ob es mit einem Elitesoldaten oder einem Elite-Polizisten zu tun hat. Wobei in Österreich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Elite-Polizist ist, natürlich ungleich höher ist. Darüber reden wir noch. Ja, und gerade in der Antiterrorbekämpfung zeigt sich ja, dass es zunehmend Überschneidungen gibt zwischen der militärischen Arbeit und der polizeilichen Arbeit. Und deswegen sind wir heute hier, um das zu verstehen und herauszuarbeiten, wo da die Unterschiede sind. Ja, Herr Brigadier Segur Kavanagh, wofür ist denn das Jagdkommando da?
Ja, zunächst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wir die Möglichkeit haben, Ihnen das Jagdkommando näher vorzustellen. Das Jagdkommando ist die militärische Spezialeinheit des österreichischen Bundesheeres und als solche dazu da, Einsätze im In- und Ausland durchzuführen, die, wenn es besonders schnell gehen muss, wenn es gefährliche Umstände gibt, wenn die Lage unsicher ist. Unser Fähigkeitsportfolio reicht von, dass man sich so vorstellt, von militärischen Spezialeinheiten, klassische Kommandounternehmen oder auch Direct Action genannt im englischen Sprachgebrauch, über den ganzen Bereich von Spezialaufklärung. Also wenn man zum Beispiel im Tschad über mehrere hundert Kilometer, über mehrere Tage oder gar Wochen einen Bereich aufklären muss, um der militärischen und politischen Führung Informationsgrundlagen zu schaffen, um Entscheidungen treffen zu können, bis hin zu Unterstützungseinsätzen. Das bildet auch momentan das Schwergewicht eigentlich unserer Einsätze, wo wir jetzt beispielsweise in den letzten Jahren in Afghanistan afghanische Spezialeinheiten ausgebildet haben, in einem sehr unsicherem Umfeld. Aber wir sehen auch, dass die Lage sich verändert und auch unsere Fähigkeiten im Inland zunehmend gebraucht werden können. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr am 2. November bei dem Terroranschlag in Wien ebenfalls alarmiert und wurden an Wien herangezogen und bereitgehalten die ganze Nacht, weil solange die Lage unklar war, und hätten bei Bedarf die Sicherheitsbehörden unterstützen können.
Vielleicht gleich, weil Sie das angesprochen haben, dass Sie auch sich vorbereiten auf mögliche Inlandseinsätze. In vielen europäischen Städten gehört das fast jetzt schon zum Straßenbild, dass es auch Militärstreifen für den Antiterror-Einsatz gibt, in Paris, in Brüssel, in Österreich bisher nicht. Ist das schon eine Debatte gewesen? Ist das etwas, das in Ihren Szenarien schon vorkommt?
Ja, erstens kommt es vor und zweitens ist es nicht ganz richtig. Auch in Österreich ist es schon angekommen, weil seit 2015 vor allem in Wien Soldaten Polizeiaufgaben übernommen haben, wenn es um die Bewachung von diplomatischen oder konsularischen Einrichtungen ging. Oder jetzt auch wieder geht. Seit dem 2. November letzten Jahres wurden wieder sämtliche Einrichtungen, derartige Einrichtungen in Wien von Soldaten übernommen, um die Polizei freizuspielen. Unter anderem ist ja auch das Bundesheer seit einigen Monaten bei Kontrollen auch an der innerösterreichischen Grenze, wenn man so will, sogenannten Ausreisekontrollen tätig. Oft stehen Polizisten und Soldaten gemeinsam und führen die Aufgaben gemeinsam durch. Wir unterstützen sogar die Gesundheitsbehörden auch bei Kontrollen, gesundheitspolizeilichen Kontrollen. Also das Aufgabenspektrum ist gerade im letzten Jahr doch sehr vielfältig geworden. Ja.
Kommen wir vielleicht zum 2. November 2020 nochmal zurück. Wie nah war denn das Jagdkommando daran, da jetzt wirklich einzugreifen? Standen Sie vor den Toren Wiens oder haben Sie hier in Wiener Neustadt gewartet auf einen Marschbefehl? Also quasi räumlich, waren Sie schon da?
Das Jagdkommando wurde alarmiert, noch in den Abendstunden. Und wir sind innerhalb sehr kurzer Zeit, noch vor Mitternacht, nahe Herr Wien herangezogen worden in einen Verfügungsraum. Und sind dort bereitgehalten worden und hätten jederzeit eingesetzt werden können in Wien.
In welcher Situation wären Sie dann wirklich zum Einsatz gekommen?
Wenn die Sicherheitsbehörde in Wien den Bedarf gesehen hätte, dass, wie Sie haben gewusst, das Jagdkommando wurde bereitgehalten. Das war eine Entscheidung zwischen Bundeskanzler, Bundesminister und Innenminister, Verteidigungsministerin und Innenminister. Und wenn die Lage sich doch dramatischer dargestellt hätte, als sie dann im Nachhinein gesehen war, weil ja alle von einem Einzeltäter jetzt ausgehen und es zu mehreren Anschlägen parallel gekommen wäre, wie wir es auch in anderen europäischen Städten schon gesehen haben, wäre es durchaus denkbar gewesen, dass wir angefordert worden wären und zum Einsatz gekommen wären. Und wir haben es auch vorbereitet. Wir hatten ein Verbindungselement in Wien, dass er so nah herangehalten war bei der Landespolizeidirektion und wir hätten sofort in einen Einsatzabschnitt eintreten können.
Sie wären dann keine Polizisten gewesen, sondern natürlich immer noch Soldaten mit sicherheitspolizeilichen Aufgaben? Oder?
Ja, wir wären Soldaten geblieben in diesem Fall, weil hier wäre es eine Assistenzleistung gewesen und die Sicherheitsbehörde hätte uns sagen müssen oder festlegen müssen, welche Befugnisse wir bekommen, damit wir die Aufgaben erfüllen können, die sie uns geben. Also wir sind weiterhin Soldaten, treten aber in die Befugnisse der Sicherheitsbehörden ein, insoweit sie uns nicht von der anfordernden Behörde eingeschränkt werden.
Bis hin zur Schussabgabe.
Bis hin zur Schussabgabe, wobei in diesem Szenario geht es eigentlich immer um Notwehr und Nothilfe. Das ist auch ein Jedermannsrecht, da geht es weder um Polizei, Militär oder sonst irgendwie. Und es wären auch nicht mehr Befugnisse als diese eigentlich notwendig gewesen.
Ist es so, dass man bei Ihnen davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, in Österreich zum Einsatz gerufen zu werden, bis hin zu einer Gefechtssituation in den kommenden Jahren größer wird?
Ich würde sagen, die Lage hat sich verändert. Es ist einfach weniger vorhersehbar, was passiert. Einige Dinge sind schon passiert. Wir haben am 2. November den Terroranschlag gehabt. Wir haben einige doch schwerwiegende Cyberangriffe auf Institutionen der Republik und auch im Wirtschaftsbereich gesehen. Es können auch Ereignisse wie ein Blackout eintreten, das ungeahnte, schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann, wenn man es nicht in den Griff bekommt innerhalb weniger Tage. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt konkret vorbereiten, dass jetzt tatsächlich in den nächsten 4 Jahren oder 5 Jahren jetzt etwas passiert. Aber wir sind Militär, wir bereiten uns immer auf etwas Potenzielles vor. Es macht für uns eigentlich keinen Unterschied. Daher ist die Frage der Einsatzwahrscheinlichkeit jetzt nicht so im Vordergrund, sondern unsere Aufgabe ist einfach sicherzustellen, dass wir, wenn man uns braucht, dass wir einfach da sind, bereit sind, unsere Aufgabe erfüllen können.
Sie haben vorhin schon gesagt, Ihr Haupteinsatzgebiet ist eigentlich im Ausland, im Tschad, Afghanistan. Es sitzen in der Runde, das habe ich jetzt vorhin nicht dazu gesagt, einige Unteroffiziere und Offiziere, die alle nicht namentlich genannt werden wollen, weil sie den Identitätsschutz auch brauchen. 2 Kollegen, die in Afghanistan im Einsatz waren und mit einer amerikanischen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet sind. Könnten Sie den Hörern, Hörerinnen einmal erzählen, was da vorgefallen ist?
Also das Ereignis, von dem wir sprechen, war am 7. August 2015 und es wurde dann in den Medien behandelt. Es war das Camp, in dem wir gearbeitet haben und stationiert worden, wurde angegriffen durch eine Vehicle-Borne IED, also eine Autobombe, und dann von Selbstmordattentätern gestürmt. Und aus dieser Situation, die sehr verwirrend war, obwohl man eigentlich mit sowas rechnen muss, hat sich dann ein relativ langwieriges Gefecht entwickelt, obwohl die Angreifer eigentlich nur zu dritt waren in erster Phase. Aber durch diese unklare Lage hat es relativ lange gedauert und dadurch, dass die mit eben einer Autobombe und mit Selbstmordwesten angegriffen haben, waren es dann auch relativ viele Verwundete auf unserer Seite. Also die Vorgehensweise war, bei einem Angriff geht jeder auf seinen Arbeitsplatz, wird einmal geschaut, ob jeder da ist. Und dann war es für mich damals als Sanitäter eingesetzt relativ klar, dass ich dort bleibe und eben abwarte, ob Verwundete kommen oder nicht. Und das war eine Sache von vielleicht Sekunden oder Minuten, bis er tatsächlich der Erste gebracht worden ist. Und den beginnt man dann halt zu behandeln. Man versucht, einen möglichst sicheren Bereich für sich abzustecken, weil für alle laut hörbar draußen vor dem, also man kann sich das nicht als richtiges Haus vorstellen. Es ist ein festes Gebäude, aber in relativ leichter Bauweise. Das war auch nur durch die Druckwelle stark beschädigt, so abgehängte Decken, Rigipswände. Also es hat keinen Treffer abbekommen oder so, aber einfach nur durch die Druckwelle der Autobombe ist es stark beschädigt gewesen. Wie gesagt, man versucht dann einen möglichst sicheren Bereich zu finden und dort dann zu beginnen, die lebensrettenden Sofortmaßnahmen für die Kameraden, in dem Fall war es Amerikaner, für die zu beginnen. Ich habe dann Unterstützung gehabt nicht durch Sanitätskräfte, sondern durch andere Soldaten und in weiterer Folge dann auch durch die anderen österreichischen Kameraden.
Und haben Sie die Kameraden dann retten können? Haben die überlebt?
Es gab mehrere Tote dort. Und zwar waren das 8 afghanische Sicherheitskräfte und ein amerikanischer Unteroffizier. Und die anderen, also es waren insgesamt 37 Verwundete, wobei die Masse davon leicht verwundet war. Aber von den anderen Schwerverwundeten haben wir zumindest die so versorgen können, dass sie dann in die nächsthöhere Versorgungsebene gebracht werden haben können und dort dann stabilisiert worden sind, sodass sie dann überlebt haben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Jagdkommando die einzige Truppe des Bundesheeres, die Gefechtserfahrung hat seit der Gründung. Ich mag mich täuschen, aber es ergebe jedenfalls Sinn. Aber wenn man sich zum Jagdkommando meldet oder verpflichtet, dann nimmt man ja Probleme bis zu einem gewissen Grad in Kauf. Es gibt ein Restrisiko, dass man in Kampfhandlungen verwickelt wird, man ist mit Tod und Verwundung konfrontiert, jedenfalls sehr viel wahrscheinlicher als viele andere Menschen, die in dem Land leben. Warum macht man das?
Der Grund, warum man zum Jagdkommando geht, kann vielfältig sein, aber sehr oft steht im Vordergrund über das normale Maß eines Soldaten hinaus dienen zu wollen, Leistung bringen zu wollen und eben diesem Ideal, das da geschaffen ist, über mittlerweile 60 Jahre, daran auch teilzuhaben. Ja? Und wie Sie ganz richtig sagen, geht damit natürlich ein Restrisiko einher. Das geht jetzt über die wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Gefechtserfahrung hinaus, weil auch unser regulärer Trainingsbetrieb durchaus mehr Risiken mit sich bringt, wie der eines, vereinfacht gesagt, Standardinfanteristen. Diese Dinge, die sind einem klar, wenn man sich zu uns meldet. Ich kann aber natürlich aus eigener Erfahrung sagen, dass sie die erste eigene Gefechtserfahrung dann natürlich anders darstellt, als man sie sich vielleicht vorgestellt hat. Und das sage ich jetzt weder positiv noch negativ, aber anders.
Wie war das bei Ihnen? Können Sie das schildern?
Ja, grundsätzlich war ich Teilnehmer an soeben erzählten Gefechtsablauf in Afghanistan. Es ist vielleicht nur zum Erwähnen, dass diese kleine Truppe an Jagdkommandosoldaten, die zu dem Zeitpunkt dort eingesetzt war, das war jetzt kein zu Hause bereits feststehendes Team, was da unten, so wie wir es jetzt lange gemacht haben, Ausbildungsaufgaben aufnimmt, sondern wir haben alle unsere Spezialfunktionen gehabt, waren quasi in diesem Camp auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen, haben natürlich gemeinsam gewohnt und gelebt. Was uns aber geeint hat, war unsere Ausbildung und unser Zugang zur Materie. Für uns war an dem Abend, wie es geknallt hat, war vollkommen klar, was jetzt zu passieren hat. Da hat es keine Fragen gegeben. Und entsprechend dieser bereits vorgefassten Einstellung, die wir gehabt haben, hat das an dem Abend dann auch so funktioniert. Das ist jetzt dann auch wieder rückgreifend, weil sie mich gefragt haben. Man idealisiert sich natürlich, insbesondere wenn man es noch nicht gehabt hat, dieses erste Gefecht. Aber wir waren darauf vorbereitet, wir haben das abgearbeitet und es hat funktioniert.
Erzählen Sie uns ein bisschen was über die, weil Sie gesagt haben, man fühlt sich auch Idealen verpflichtet, wenn man zum Jagdkommando geht. Was sind das für Ideale?
Das lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Man will zu den Besten gehören. Ja. Und wir haben den Anspruch in Österreich, mal ganz sicher innerhalb des Militärs, in unseren Aufgabenbereichen, den Dingen, die wir abarbeiten, und das ist eine ganze Palette an Dingen, die Besten zu sein. Und diesem Ideal eifern wir im Einsatz noch. Und damit wir im Einsatz dem nacheifern können, müssen wir es auch zu Hause tun, jeden Tag.
Können Sie so einen Trainingsablauf oder so einen Trainingstag einmal schildern, oder dass man das, sich das vorstellen kann?
Unser Aufgabenspektrum ist so weit, dass wir uns immer fragen, wie wir in 365 Tagen all diese Dinge abdecken sollen. Wir schaffen es aber. Das heißt, das zeitliche Pensum, das wir dem Training widmen, ist ein sehr hohes. Ja. Und auch sicher ein wesentlich höheres als bei sämtlichen anderen Truppenteilen. Dinge, die wiederkehrend sind, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, um auf dem höchsten Stand zu sein, ist auf jeden Fall das Schießen mit den unterschiedlichsten Waffen, die wir da in dem Raum eh sehen. Die taktische Ausbildung auf unterschiedlichen Ebenen, das fängt beim Einzelschützen an, der, wie schon gesagt, diesem Ideal nacheifert. Aber das ist auch, wie bereits zuvor erwähnt, das Zusammenwirken im Element. Ja, das fängt bei zwei Leuten an, die füreinander da sind. Das geht über aufs Team, 6 Mann und auch zu unseren größeren Elementen. Die Sanitätsausbildung, ein Riesenpunkt, für die wir sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, eben um dann, wenn wir sie brauchen, dass wir da sehr sattelfest sind. Und es geht natürlich weiter ins Fallschirmspringen, in amphibische Ausbildungen, also alles, was Tauchen betrifft, oder Anschwimmen. Fahrzeugtechnisch ebenfalls bereitgestellt, draußen eine große Palette, mit der man sich intensiv auseinandersetzen wird. Zusammengefasst, den Normtrainingstag, so gibt es nicht. Wir haben Schwergewichte, die fortlaufend sind. Und wir schauen, dass wir diese Palette in allen Bereichen bestmöglich abdecken.
Und was ist diese Woche am Programm?
Diese Woche am Programm ist unter anderem, wie bereits zuvor erwähnt, das Fallschirmspringen. Das Fallschirmspringen ist für uns eine von mehreren Arten und Weisen, zum Ort zu kommen, um dort eingesetzt zu werden. Ja, also Fallschirmspringen bei uns ist nicht der Spaßbetrieb, wo es nur darum geht, dienstlich Fallschirmspringen zu können. Nein, militärisches Fallschirmspringen, insbesondere bei Nacht, auf unbekannte Zonen mit viel Gepäck, hört der Spaß relativ bald einmal auf. Und wie gesagt, wenn wir, egal welche Verbringungsart, sei es mit dem Auto hinzufahren, hinzutauchen, hinzuspringen, wenn wir dort sind, dann beginnt unser Geschäft erst. Das ist nur die Art und Weise. Es gehört natürlich auch trainiert und das war die Woche unser Schwergewicht.
Österreich hat ja bekanntermaßen ein zwiespältiges Verhältnis zum Bundesheer. Es bestreitet jetzt irgendwie kaum jemand die Notwendigkeit desselben, aber gerade auf politischer Ebene hat man in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, naja, zu viel Geld soll man ihnen auch nicht geben. Also die Unterdotierung des Heeres ist ja chronisch. Erst recht die Debatten, die anheben, wenn aus der Waffe eines österreichischen Soldaten ein Schuss gefallen ist. Irgendwo im Ausland, siehe den Einsatz im Tschad 2008. Wie geht man damit um? Wenn man weiß, da geschieht jetzt was im Ausland, Schrägstrich, möglicherweise auch im Inland, was ja noch nicht der Fall war, ein Schuss ist gefallen, Menschen kommen möglicherweise zu Tode und dann kommt man nach Hause und hat die mediale Kritik dafür.
Ich glaube, das Wichtigste, und das entspricht sicher auch den Idealen, ist der Professionalismus, mit dem man da herangeht. Ich war damals der stellvertretende Kommandant im Tschad, wo dieser Schießvorfall war, und da wir gewusst haben, dass sich unsere Soldaten professionell verhalten haben, kann man dem auch mit offenem Auge gegenüberstehen und einfach darauf warten, was dann kommt. Es hat dann eine Untersuchung gegeben, die hat dann minutiös aufgedeckt, was passiert ist auf beiden Seiten. Die ist positiv abgeschlossen worden und das war mir von Anfang an klar, weil ich die Situation kannte. Und wenn man so an die Dinge herangeht, muss man vor solchen Dingen auch keine Angst haben.
Ist das Thema bei Ihnen? Also das, was man auch über Sie sagt oder über Sie denkt, nicht spezifisch Sie, sondern generell über das Bundesheer. Ist das, oder hat man da so einen dicken Rücken, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt?
Also das lässt uns natürlich nicht kalt, das ist völlig klar.
Andererseits, wie Sie erwähnt haben, tritt auch eine gewisse Gewöhnung ein in der Sache, weil das ja immer wieder mal kommt, wenn nicht gerade was passiert, wo man das Bundesheer braucht. Ich glaube, wir haben alle gelernt, damit umzugehen und sind Profis genug, eben mit dem Thema auch positiv umzugehen und das in Kauf zu nehmen.
Woran liegt das eigentlich? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das gerade fürs Bundesheer? Also es gibt jetzt tatsächlich kaum jemanden, dem man begegnet, der sagt, man braucht es eigentlich nicht. Und sei es nur, dass das Bundesheer besserer technischer Hilfsdienst ist. Also es gibt natürlich die Ideen, nehmt ihnen alle Waffen weg, aber so dem Grunde nach ist die Bedeutung des Heeres ja für die Gesellschaft erkannt. Das heißt aber nicht, dass es genügend Geld bekommt. Warum ist das?
Jetzt sind wir schon sehr ins Philosophischen. Also wir und ich vor allem sind beim Militär, weil wir eigentlich ursprünglich nicht nur zu den Besten gehören wollten, das kann man woanders auch, sondern wir sind beim Militär, weil wir einfach dienen wollen, dem Land, der Republik, unseren Mitbürgern. Das ist eigentlich mein Verständnis vom Dienst als Soldat. Es ist ein Privileg, hier dienen zu können, ist keine Frage. Weil Sie fragen, woran das liegt, dass das Militär eigentlich nicht ausgestattet ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass man es der Allgemeinheit nicht erklären kann oder gut erklären kann, wofür brauchen wir mehr als den Grundwehrdiener, der, wenn er benötigt wird, vielleicht sogar noch ohne Waffe eine Assistenzaufgabe erfüllt. Weil eigentlich ist einfach die militärische Landesverteidigung da. Und wenn wir nicht erklären können, warum es die militärische Landesverteidigung braucht, und infolgedessen auch welche Mittel, welche Ausrüstung, welche Waffen, in einer sehr unsicheren Zeit, vor allem wo eigentlich wenig vorhersehbar ist, wird immer weniger vorhersehbar, was eigentlich passieren kann in naher Zukunft, auch mitten in Europa. Es ist zwar, glaube ich, schon allgemein bekannt, dass um Europa herum relativ viel passiert, aber es kann sich offensichtlich doch keiner so richtig vorstellen, dass es vielleicht auch mitten in Europa passiert. Nur wenn es einmal so weit ist, dann ist es sicher zu spät. Und das ist halt die Schwierigkeit in ruhigen Zeiten wirklich der Allgemeinheit klarzumachen und damit auch der politischen Führung letztendlich, wozu braucht man eigentlich das Militär mehr als weiß nicht, zum Schneeschaufeln oder für die Assistenzeinsätze, die wir derzeit so schwergewichtsmäßig machen.
Sie haben erwähnt, dass Sie dem Land der Allgemeinheit dienen von Ihrem Selbstverständnis. Ja, das würden Polizisten jetzt vielleicht auch sagen. Gibt es Kollegen, die zu Eliteeinheiten der Polizei wechseln vom Jagdkommando oder auch umgekehrt?
Also umgekehrt wenig bis gar nicht. Also ich kenne jetzt eigentlich gar keinen, der gewechselt hat, aber in der andere Richtung schon. Es gibt also schon Soldaten des Jagdkommandos, die einfach nach einer gewissen Zeit die sie hier verbracht haben, sich verändert haben Richtung Polizei und dort oft in einer Spezialeinheit kurz auch waren, aber dann eigentlich in einen etwas ruhigeren Dienst dann landen, weil es einfach eine Möglichkeit war, um sich räumlich auch so zu verändern, wie es halt passt, gerade in der Lebenssituation. Oder weil man einfach auch nicht sein ganzes dienstliches Leben lang diese intensiven Belastung, wie es so dargestellt wurde, einfach ausgesetzt sein will oder kann. Und im Jagdkommando selber gibt es auch noch begrenzte Möglichkeiten, dass man, wir sind ja auch Beamte, nicht nur Soldaten, oder als Soldaten sind wir Beamte und damit sind wir berufen, quasi bis zum Ruhestand zu dienen im Militär. Und da gibt es dann nur die Möglichkeit, entweder im Bundesheer woanders unterzukommen und manchmal ergibt sich einfach die Möglichkeit, auch außerhalb unterzukommen, zur Polizei zu gehen. Aber es gibt auch ganz andere Karrieren. Das Jagdkommandosoldaten findet man überall. Ja. Also wir haben Ärzte, wir haben erfolgreiche Banker, Unternehmer, weil einfach der Esprit des Jagdkommandosoldaten der ist. Das ist gerade von Anfang an wichtig bei uns. Wir wählen auch unsere Soldaten dahingehend aus, dass sie einfach nicht aufgeben, dass sie immer wieder anfangen, auch wenn sie mal gescheitert sind, wenn sie einen Fehler gemacht haben, dass sie aber nicht aufgeben, immer das Ziel vor Augen haben und es verfolgen und es erreichen. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die nicht viele mitbringen. Also ist sicher der Hauptgrund, warum die meisten scheitern bei uns, gerade in der Selektion. Und das sind Eigenschaften, die man auch in der Privatwirtschaft gut gebrauchen kann.
Ist es nicht vorgesehen, dass man sagt, ich habe keine Lust heute?
Nein, ist nicht vorgesehen. Wenn Gleiches auch manchmal also vorkommt.
Gehen, dass man keine Lust haben, oder? Also sich zum Beispiel erschießen zu lassen.
Ja, gut, wir sind ja österreichische Soldaten und wir müssen nicht jeden Tag uns der Frage stellen, ob wir erschossen werden müssen. Aber wir müssen damit rechnen, dass es einfach passieren kann. Ja.
Wie motiviert man sich da? Also weil Sie tatsächlich dann wohl wirklich aufstehen müssen, wenn es darauf ankommt, während andere sagen, bleib halt lieber im Bett, weil es mir klüger vorkommt.
Ich würde, wenn man sagt, von mir aus, von der Kommandantenseite her, ist natürlich die einzige sinnvolle und wirkungsvolle Motivation, es einfach vorzumachen, vorzukämpfen und das mitzumachen, was die Soldaten einfach tun müssen. Und
ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich bin da wieder bei der professionellen Einstellung zum Dienst. Man hat sich freiwillig diesen Beruf ausgesucht. Man ist dann erwachsen genug, mit den Gefahren zu rechnen und umzugehen. Sie werden einem bewusst, immer mehr natürlich, erst recht, wenn man in Einsätze geht. Und dieser Professionalismus ist einfach eines der Schwergewichte. Und in seiner Aufgabe bestehen zu wollen, und wir haben ja verschiedene Führungsebenen bei uns, Kommandanten von der untersten bis zur obersten Ebene, und wie der Kommandant schon angesprochen hat, dieses Führen durch Vorbild ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und eben seinen Aufgaben gerecht zu werden. Und dann nicht zurückzustecken, nicht aufzugeben, und weiterzugehen und weiterzumachen und sich dadurch zu motivieren und die Motivation zu holen.
Wie geht man mit Belastungssituationen um, wenn man sie überstanden hat? Ist das, wird das aufgearbeitet? Gibt es da psychologische Begleitung oder braucht man das eh nicht?
Man muss sich auch vorstellen, dass das ist so ähnlich wie wenn sie sich verletzen und jemand leistet erste Hilfe und legt ihnen einen Verband an oder reinigt die Wunde. So ähnlich ist es auch hier. Es gehört eigentlich zur Erste Hilfe dazu, nur im psychologischen Bereich. Und eigentlich ist jeder Soldat als Peer ausgebildet, der auch weiß, was zu tun ist, welche Maßnahmen zu setzen sind, damit jemand nach einer besonderen Belastung quasi wieder runterkommt und ab wann man eine Situation aufarbeiten kann. Das ist bei uns überhaupt sehr wichtig, dass dieses Gemeinsame schon im kleinsten Rahmen, also vorher gesagt, hast du gesagt, zu zweit und dann das Team, also das ist wirklich so, dass eigentlich jeder, wenn was passiert, wo es um eine psychologische Erste Hilfe geht, die oft auch nur darin besteht, dass man dann sagt, okay, schauen wir mal, wie es 24 Stunden geht, und wenn man dann, kennt sie eh, und wenn man feststellt, okay, der hat das gut gemeistert, dann geht es wieder weiter. Und dann gibt es dann die Profis, wir haben auch einen Militärpsychologen im Verband, die dann da draufsetzen noch drauf. Aber diese gegenseitige Erste Hilfe ist ganz wichtig.
Wir sehen hier nur Männer. Gibt es eigentlich Frauen auch beim Jagdkommando?
Wir haben vereinzelt Frauen, also sehr wenig zurzeit. Es gibt auch eine Soldatin, die tatsächlich Jagdkommando 1 Soldatin war, die einen anderen Weg dann gewählt hat im Bundesheer und möglicherweise jetzt auch wieder den Weg zurückfinden wird in den Verband. Wir hatten heuer bei der Selektion ein erhöhtes Interesse. Es waren also insgesamt 3 Frauen, die sich interessiert hatten. Und davon hat sich eine dann letztendlich dem Ausbildungsverfahren gestellt. Ist aber, so wie viele Männer auch, hat sie sich abgemeldet und hat das Ausbildungsverfahren nicht bestanden.
Aber das heißt, es ist prinzipiell für Frauen zu schaffen, weil es auch Frauen schon mal geschafft haben?
Es ist prinzipiell für Frauen zu schaffen. Es ist auch wie für Männer einfach nicht so leicht, das Ausbildungsverfahren zu bestehen, weil man nicht nur körperlich ganz schön drankommt, sondern eben auch geistig. Und die Dropout-Rate ist halt einfach hoch. Also wir haben heuer eine sehr hohe gehabt sogar. 2/3 sind ausgeschieden im Auswahlverfahren. Und wie gesagt, war die eine Soldatin eben auch dabei. Aber das Einsatzspektrum, insbesondere in der islamisch geprägten Welt, im Ausland, in unseren Einsatzräumen, wir werden uns wieder nach Afrika jetzt fokussieren, verlangt, dass man auch mit der weiblichen Bevölkerungshälfte sprechen kann. Und das ist dort praktisch unmöglich, wenn du ein Mann bist. Daher ist es einfach einsatzrelevant, dass wir Frauen haben, die man gerade für diese Aufgaben gezielt einsetzen kann. Naturgemäß, alle Spezialeinheiten der Welt gibt es einen geringen Frauenanteil, aber es gibt ihn, mal mehr, mal weniger. Und im Wesentlichen werden die weiblichen Soldaten auch für ähnliche Aufgaben dann, vor allem diese speziellen Aufgaben, eingesetzt.
Und schon deshalb, der Weger gesagt, gut, es ist natürlich ein Problem, jetzt insbesondere die körperliche Beanspruchung und die Tests, die man sich unter Zumutsetzt nach unten zu nivellieren, um körperliche Defizite auszugleichen, weil du in Krisensituationen ja nicht quasi die mildere Variante dann hast, sondern du bist vor einer Herausforderung, die musst du meistern, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, weshalb viele den körperlichen Teil nicht schaffen. Ich nehme an, das ist bei Ihnen, ist das auch die größte Hürde?
Es haben sich bis jetzt erst zwei Frauen der Auswahl gestellt, einmal vor 17 Jahren und einmal heuer. Deswegen ist einfach der Sample zu gering, um hier eine Aussage zu treffen. Nur es ist sicher für eine Frau schwieriger, grundsätzlich wahrscheinlich die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, aber es ist schaffbar. Es ist eigentlich in Wirklichkeit kein großes Problem. Es geht schon um die Durchhaltefähigkeit. Und ich glaube, dass da kein wirklicher Unterschied besteht. Das Problem, was wir haben, ist, wir müssen einfach die Hürde mal schaffen, dass jetzt praktisch ein Schwung Frauen vielleicht einmal kommt und da ein, zwei, drei einmal tatsächlich wieder hineinkommen in die Ausbildung, weil es, vor 17 Jahren wurde bewiesen, dass es geht. Und also ich glaube, dass Frauen genauso wie Männer mindestens genauso durchhaltefähig sein können. Und es muss ja nicht dann eine Frau die wirklich großen körperlichen Belastungsaufgaben dann dauerhaft übernehmen. Aber es braucht einen Mindeststandard. Zum Beispiel muss jeder Soldat in der Lage sein, einen Buddy, einen verwundeten Kameraden einfach zu bergen und aus der Gefahrenzone zu bringen. Und meistens geht es da heute einmal um 80, 90 Kilo. Das ist einfach Grundvoraussetzung. Und wenn das nicht geht, dann kann ich einfach nicht Teil des Teams sein. Ja.
Wir würden gerne noch zur Ausrüstung kommen. Wir haben ja bei der WEGA, bei der Polizeieinheit gesehen, dass es sehr viel militärische Ausrüstung, ballistische Helme, ballistische Jacken, Gürtel gibt, die sehr schwer sind. Das hat auch Auswirkungen auf die Einsatztaktik, weil man sich dann nicht so gut damit bewegen kann. Und wir haben uns dann damals gefragt, was eigentlich so einen hochgerüsteten WEGA-Polizisten noch von einem Infanteristen unterscheidet oder erst recht jetzt vielleicht von einem Elite-Soldaten. Können Sie uns das einmal schildern, wo die Ausrüstung ähnlich ist und wo die Unterschiede liegen?
Wie Sie schon richtig festgehalten haben, nähern sich die Ausrüstungen von Polizei und Militär immer weiter an. Das ist ein fortlaufender Prozess, den man jetzt über das letzte Jahrzehnt, möchte ich fast sagen, beobachtet. Grundsätzlich kann man das vereinfacht darstellen. Der Polizist, auch polizeiliche Spezialeinheiten, fahren mit ihren Fahrzeugen, fliegen mit ihren Luftfahrzeugen zum Einsatzort und haben damit sehr kurze, wenn auch teilweise unter hoher Gefährdung, Strecken zu überwinden. Damit ist es klar, kann die Ausrüstung mehr noch auf den Eigenschutz ausgelegt sein. Unsere Ausrüstung muss anderen Standards entsprechen und wir haben da eine sehr große Palette an Dingen. Auch wir haben schwere Ballistik, auch wir haben Schilde, die wir dann zum Einsatz bringen, wenn wir polizeilich um das sozusagen arbeiten, wenn wir nicht weit gehen müssen, mit einem Fallschirm abspringen. Das ist aber meistens in unseren Szenarien, die wir sehr viel trainieren, nicht der Fall. Ja, das können Marschstrecken von sehr vielen Kilometern sein, die in der Nacht zu überwinden sind. Das kann das Antauchen sein. Dementsprechend ist der Grundsatz unserer Ausrüstung eher weniger als die der Polizei. Beweglicher, schneller.
Wobei man da noch ergänzen muss, dass sich die Mannesausrüstung überhaupt bei polizeilichen Spezialeinsatzkräften, mit denen des Militärs durchaus jetzt fast schon deckt. Mhm. Also das betrifft die persönliche Bewaffnung, die persönliche Schutzausrüstung, Funkausrüstung. Bei uns kommt halt dann noch die Durchhaltefähigkeit dazu. Deswegen wird die Ausrüstung in manchen Bereichen schwerer, dafür wieder weniger Schutz, um die Mobilität zu erhalten. Aber wo sich dann wirklich beginnt zu unterscheiden, ist bei der schweren Bewaffnung und beim sogenannten Kampf der verbundenen Waffen, die halt der Polizei nicht zur Verfügung steht, weil die Polizei grundsätzlich nicht gegen einen militärisch ausgerüsteten und ausgebildeten Gegner aufgestellt ist. Das Militär natürlich schon. Deswegen kommen da Dinge dazu, die Sie in dem Raum sehen, die der Polizei derzeit nicht zur Verfügung stehen.
Wenn Sie sagen, ein militärisch ausgerüsteter Gegner, ist das ist dann was? Also ich nehme an, das ist ein Terrorist zum Beispiel, aber was hätte der dann an Bewaffnung, das jetzt über eine Faustfeuerwaffe hinausgeht und eine automatische?
Na, vor allem Sturmgewehre. Also das ist sicher ein Indikator, der über einen normalen Bankräuber, unter Anführungszeichen, wenn es den überhaupt gibt, der mit einem Messer oder einer Pistole bewaffnet ist, sicher hinausgeht. Und da geht es vor allem auch um die Einsatzerfahrung, die der vielleicht hat und die Gefechtstechnik, die der an den Tag legt. Und wenn mehrere dieser Täter, dieser Terroristen auftreten. Das unterscheidet so eine Terroristengruppierung von mir aus in der Stärke von 8 Personen, dann nicht mehr von einer Infanteriegruppe beim Militär. Vielleicht haben die auch noch ein MG dabei, dann ist das schon eine militärische Einheit und nicht mehr ein normaler Bankräuber.
Sie hatten es bei Ihren Einsätzen im Ausland, bisher nur im Ausland, soweit ich verstehe, zunehmend mit Gegnern zu tun, die ihrerseits schon militärisch ausgebildet waren und vor allem auch militärisch vorgegangen sind. Trifft das so zu?
Genau, wenn ich da vielleicht noch weiterführen darf, das ist ja auch genau das Problem, oder was wir schon eingangs erwähnt haben, diese Annäherung, wir haben jetzt gerade gehört, eigentlich unterscheidet sich die Mannesausrüstung kaum noch von Polizei und Militär, weil auch die Polizei natürlich orientiert sich sozusagen nach dem internationalen Standard. Und wir sehen einfach in Europa und weltweit, dass diese Grenzen zwischen der sogenannten äußeren Sicherheit, sozusagen nur einmal die militärische Gegner von einem vielleicht sogar noch staatlichen Akteur, der bedroht, ein Land zu erobern, und man bereitet sich vor und kann den militärisch abwehren, zu den Bedrohungen, die im Inland zunehmend auftreten, sich jetzt immer weniger zu unterscheiden beginnen. Und wir sehen auch im Vorgehen von, vor allem jetzt im Bereich der extremistischen, terroristischen Gruppierungen, die oft selber lange Kampferfahrungen aus wirklichen Kriegsgebieten mitbringen und allein deswegen schon wie Militär, wie Soldaten eigentlich denken, weil sie das einfach gemacht haben in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Mali oder in vielen Ländern dieser Welt. Und die einfach dann die sind, die einfach die gefährlichen Gegner sind. Und da geht es eben auch ums Mindset. Ja? Und wenn ich jemanden als Gegner habe, der eigentlich militärisch denkt, weil er das weiß, wie das geht und hinterlistigste Techniken anwendet und sich auch nicht gleich in die Luft sprengt, das haben wir auch gesehen in den letzten 10 Jahren, sondern möglichst viele verletzen und töten möchte, am Ende zwar dann auch drauf geht, aber dann vielleicht 1-2 Tage sich irgendwo verschanzt mit schweren Waffen und richtige Sprengfallen anlegt, dass man ihn ganz schwer überhaupt herausholen kann. Das kommt ja auch noch dazu. Nicht nur, dass man weiß, wo er ist, sondern da muss die Polizei auch noch Sprengfallen überwinden und das Ganze noch unter feindlicher Feuer und Bedrohung. Da sind wir schon ganz, ganz, ganz klar eigentlich in einem militärischen Szenario drinnen. Und das ist eben die Schwierigkeit. Ja.
Auf der gegenüberliegenden Seite des großen Grasflugfeldes ist die COPA, die Sondereinheit der Polizei. Ist es so, dass man dann auch die Ausbildung teilweise schon überschneidend hat und oder sogar gemeinsam macht?
Es wird schon noch geschaut, vor allem von der politischen Führung der beiden Ministerien, dass hier schon noch getrennt wird. Es ist normal, das eine ist die Polizei, das andere ist das Militär, wenngleich wir uns auf unserer Ebene ähnlich sind, was die Technik und die Taktik betrifft. Vor allem mit der Unterscheidung, die schon jetzt mehrfach erwähnt worden ist, wenn es um ein unsicheres Umfeld geht, wenn man sich lang annähern muss, wenn man überhaupt einmal Gefahren überwinden muss, dass man überhaupt zum Einsatzort kommt oder auch wieder weg. Was passiert mit Verwundeten, wenn nicht gleich hinter der nächsten Ecke der Rettungswagen steht? Das sind halt die Dinge, die uns eben dann beschäftigen und unterscheiden. Aber die konkrete Gefechtstechnik dann am Einsatzort, die unterscheidet sich nicht großartig. Und deswegen gibt es hier auch auf unserer Ebene eigentlich doch immer wieder nicht nur Erfahrungsaustausch, sondern wir machen auch gemeinsame Trainings. Die werden dann immer geblockt, meistens, weil beide wenig Zeit haben. Aber es findet statt. Aber es wird schon darauf geschaut, von oben, sozusagen von oben herab, dass nicht zu viel gemeinsam gemacht wird. Obwohl wir doch in manchen Bereichen regelmäßig gemeinsam trainieren. Ja, zum Beispiel auch im Tauchbereich oder auch im Fallschirmbereich. Wir bilden die Fallschirmspezialisten der Cobra aus. Also das weiß ich wahrscheinlich, man sieht die Woche wieder da. Wir nutzen gemeinsame Ausbildungsinfrastruktur. Ne? Wir dürfen auch einen Tauchstützpunkt am Attersee nutzen, der der Polizei eigentlich gehört, weil das auch wichtig ist für unsere Kampftaucher.
Wir haben uns in Gesprächen mit der Vega und heute auch reflektierte Männer kennengelernt, die so gar nicht diese Rambo-Attitüde haben, aber trotzdem die Frage, wenn man zum Kämpfen ausgebildet ist, will man dann auch kämpfen?
Es schließt grundsätzlich an ein vorheriges Thema an. Die Analogie des Fußballers, der Fußball trainiert und dann zum Match kommen will, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ja, es schließt an das, was ich vorher schon gesagt habe. Man idealisiert sich seine Tätigkeit, man geht mit Enthusiasmus an seine Tätigkeit heran und strebt einem Ideal nach. Aber wir sind alle erwachsen genug, sich auch zu freuen, dieses erste Gefecht, von dem ich gesprochen habe, noch nicht erlebt zu haben. Es ändert nichts an unserem Anspruch, dafür bereit zu stehen. Und wenn es dann soweit ist, das nach den besten unseren Möglichkeiten als professionell gemäß unserem Ideal abzuhandeln. Aber niemand hier geht jeden Abend traurig ins Bett, nur weil der 2. November sich nicht wiederholt hat oder der letzte Afghanistan-Einsatz etwas ruhiger verlaufen ist, als man sich das vorher erdacht hat.
Steht ein neuer Einsatz gerade bevor?
Sie haben so Nordafrika erwähnt, glaube ich. In Afrika als Teil der bekannten Mission, wo Österreich sich beteiligt bei der europäischen Mission in Mali, kürzlich ausgeweitet wurde, das Mandat, das sogenannte G5-Mandat, das ist auf diese 5 Sahelstaaten ausgeweitet worden, wobei in der Phase 1 auf Burkina Faso und Niger das Mandat ausgeweitet werden soll. Es gibt hier erhebliche Schwierigkeiten für die Europäische Union, aufgrund der Gegebenheiten im Raum, aufgrund der Entfernungen, der schlechten Infrastruktur, hier überhaupt Fuß zu fassen in den Staaten jetzt rundherum. Und da haben wir den Auftrag bekommen, jetzt ab heuer für eine gewisse Zeit diesen Einsatz zu beteiligen. Das geht auch wieder in Richtung Aufklärung einerseits und andererseits wieder militärische Unterstützung, was eigentlich das Schwergewicht auch im Spezialeinsatzbereich momentan noch international darstellt, wenn man jetzt weniger versucht, selbst sozusagen die Dinge zu lösen. Und vor allem dort gibt es schon eine sehr große Sorge, weil es eine sehr unsichere Gegend ist. Gerade dieses Länderdreieck, Mali, Burkina Faso, Niger, da ist auch die Ausläufer der Al-Qaida und auch der Islamische Staat in dem Raum sehr massiv tätig und auch die lokalen Stämme, die sich manchmal zu einer, mal zur anderen Seite zuschlagen. Es ist sehr schwierig, die Lage dort unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Ansatz ist eben der, dass die westlichen Kräfte in unterschiedlichen Missionen auch, wir nehmen jetzt an der EU-Mission teil, es gibt zahlreiche Missionen, es gibt sehr viele bilaterale Missionen von Frankreich, von Deutschland, von Spanien, Italien. Die haben alle auch parallel zur EU-Mission eigene Missionen laufen, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Und es gibt halt einfach unterschiedliche Abläufe und Mechanismen, die dazu führen, dass die eine Länder auf das eine setzen, die anderen auf das andere. Und dann gibt es auch noch eine große UNO-Mission mit mehreren tausend Soldaten im Land, MINUSMA, die auch noch im Raum ist. Also es ist ein gewisses Schwergewicht, sozusagen ein weltweites Schwergewicht in dem Raum. Und da werden wir uns auch wieder beteiligen.
Werden da auch Leute von Ihnen, die jetzt da sind, vor Ort sein?
Wahrscheinlich so gut wie alle.
Mit Sicherheit.
Wirklich?
Ja. Es gibt keine offizielle Angabe zur Truppenstärke.
Insgesamt schon, aber halt ich nenne halt gerne ungern konkrete Zahlen, was das Air-Kommando betrifft, weil es auch um den einfach um den Operationsschutz geht.
Also 400, steht seit Jahren, ist immer wieder von 400 die Rede. Ist das so groß?
Also
oder? Nein, in Österreich insgesamt, das Jagdkommando, die Größe des Jagdkommandos.
Die Größe des Jagdkommandos, ja, also das ist, glaube ich, allgemein bekannt, wie das Jagdkommando. Ich verfüge über knapp 400 Soldaten, die präsent sind, haben einen kleinen Grundverdieneranteil auch dabei, die aber eigentlich ausschließlich als Systemsoldaten eingesetzt sind, ungefähr 30. Und dann gibt es auch noch über 200 Milizsoldaten des Jagdkommandos, die genauso dazugehören, die auch mit in den Einsatz gehen werden. Wenn man es zusammenrechnet, kommt man dann auf ca. 650.
Ich schaue da schon die ganze Zeit auf die Ausrüstung. Wir sind hier Waffen, wir sind hier Fernmeldetechnik, wir sind hier Optik. Jeder kann das alles bedienen.
Alles, was ich hier sehe, kann nicht jeder bedienen. Das geht schon auch zum Teil über die Basis hinaus. Aber jeder Es gibt dann in jedem Team immer einen zweiten, der es auch bedienen kann, damit falls der eine ausfällt, man trotzdem diese Funktion erfüllen kann. Aber es ist nicht so, dass jeder alles machen kann. Also den Wunderwurzel gibt es einfach nicht bei uns.
Wie haben Sie diese Ausrüstung, die Sie da jetzt aufgebaut haben, ausgesucht? Ist das die Ausrüstung, die Sie von der Polizei unterscheidet? Oder ist das die, die die Polizei teilweise auch hat?
Wir haben grundsätzlich den Querschnitt da so gelegt, dass ein Teil, vor allem der erste Teil, den Sie hier sehen, die Mannesausrüstung darstellt, die sehr große Ähnlichkeit mit der Polizei hat und die dann weitergeht über die Fernmeldeausrüstung, die die Polizei so wahrscheinlich nicht verfügbar hat, weil wir müssen in der Lage sein, wirklich weltweit kommunizieren zu können und das auch verschlüsselt mit NATO-Partnern, bis hin zu schweren Waffensystemen, die die Polizei in der Art und Weise auch nicht.
Vielleicht, wir können ja aufstehen und durchgehen, dann können Sie die Dinge in die Hand nehmen und auch vielleicht anziehen, den Rucksack heben.
Also wir beginnen hier mit dem quasi klassischen Bereich, den man einem Soldaten auch zuschreiben würde, wo man sich halt hauptsächlich im nicht-urbanen Bereich, also im Wald bewegt. Das kommt vor allem für Aufklärungseinsätze, wo dann Soldaten von uns halt verdeckt bis zu einer Woche oder noch länger wirklich ohne Anschlussversorgung in einer sogenannten Beobachtungsstelle ausharren müssen, um eben Aufklärungsergebnisse zu liefern. Und da gibt es halt verschiedene Dinge, die den Soldaten das Leben leichter machen oder die ihn überhaupt überleben lassen.
Ein Schlafsack, der ausschaut wie ein Zelt.
Genau, das ist eine Mischung aus Schlafsack und Zelt, wenn eben die Witterung besonders harsch ist, dass die Kameraden dann auch dort dementsprechend ihre sogenannte Kampfkraft erhalten können. Das ist besonders wichtig, weil man kann sich ja nicht einfach irgendwo hineinstellen und aufheizen an einem Ofen, sondern man hat einen Schlafsack, ein warmes Gewand, einen Regenschutz und das war es in Wirklichkeit. Und da muss man bei jedem Wetter und bei bis zu, ich glaube, im Norden bei den Übungen waren durchaus bis zu minus 30 Grad, wo Kameraden von uns bis zu 9 Tage draußen ausgeharrt haben ohne Anschlussversorgung.
Aber der schaut so kühl aus.
Das ist auch nicht besonders warm und deswegen auch die Auswahl bei uns und die harte Ausbildung, dass man eben das Personal selektiert, dass das trotzdem aushält, auch wenn es nicht so gemütlich ist. Und Ausrüstung kann natürlich viel wettmachen, aber am Ende bleibt der Soldat, der die entsprechende Ausbildung haben muss und vor allem das Durchhaltevermögen. Und den Willen dazu, und da sind wir wieder bei unserem Leitspruch niemals zurück, eben einfach nicht aufzugeben und weiterzumachen.
Ich habe gelesen, ein Gründungsmythos des Jagdkommandos soll sein, dass in einer frühen Phase Soldaten beim Überlebenstraining in den Donauauen Schlangen gegessen hätten. Gibt es den wirklich?
Das kann schon durchaus vorgekommen sein, dass jemand da mal zugebissen oder zugegriffen hat.
Das ist ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr notwendig. Sie haben ja so eine Art Astronautennahrung mittlerweile. Sie müssen keine Schlangen jagen.
Nein, Schlangen jagen nicht, außer sie können gefährlich werden, wie im Tschad zum Beispiel. Dann muss man da schon jagen, aber die isst man dann nicht. Aber in dem Fall natürlich sehr leichte Nahrung, die man mit Wasser abmischt, wie Sie gesagt haben, entspricht Astronautennahrung. Wir haben aber darum auch, weil man das eben nicht sicherstellen kann und dann jetzt, wenn der Einsatz eine Woche dauert, der jeden Tag 4000 Kalorien essen kann, weil das einfach nicht mitzutragen ist, die Leute in der Überlebensausbildung so weit an ihre Grenzen gebracht, dass sie auch wissen, wie es ist, wenn man eine Woche gar nichts isst und trotzdem Leistung bringen muss. Also das gibt's und das ist der Grund und der Hintergrund der Ausbildung. Das ist sicher eine sehr harte Sache, sowas durchzuführen und da muss man halt hart im Nehmen sein und deswegen gibt's.
Verzeih mir das richtig verstanden. Also man trainiert bei Ihnen darauf, dass man eine Woche ohne Essen
voll leistungsfähig
bleibt. Genau. Und das geht?
Das geht, ja.
Wow.
Wir sind vielleicht sogar gesund im Rahmen des Fastens, kommt man jetzt immer mehr drauf.
Intervallfasten, ja.
Ja, genau.
Wir sehen da einen Rucksack.
Ja.
Es reizt mich schon die ganze Zeit einmal zu heben, wie schwer der ist. Wie schwer ist er?
Na, das kommt ganz drauf an. Der ist jetzt sehr kompakt gepackt, das geht größer auch noch. Es ist das wichtigste Gerät drinnen normalerweise, um eine Woche auszuhalten. Und der Rucksack selbst kann zwischen 20 und 40 Kilo haben. Also dann kommt aber noch die Ausrüstung dazu, die man so noch trägt. Also Sie können gern, der ist jetzt, ja, er hat ein mittleres Gewicht, sage ich zum Beispiel, für unseren Einsatz.
Na, ich bewerbe mich nicht.
Und mit dem gehen wir dann halt
Frage beantwortet.
Beim Märschen durch
Frage beantwortet. Ja, der ist schwer, bist du deppert.
Bis zu 30 Stunden, durchaus mit wenig Pausen, bis man überhaupt einmal an seinem Ziel ist.
Ja, also, dann würde ich mir auch die Frage stellen, warum ich mir das antue. Der ist, puh. Und wie viel hätte dann, also 20 bis 40 Kilo am Rücken, was hat dann quasi die klassische Gefechtsmontur?
Also, wenn man für die Gefechtsmontur grün, wenn man das jetzt einmal so benennen will, für Aufklärungseinsätze im Wald, haben die Leute zwischen 50 und 60 Kilo mehr, als sie normal wiegen. Und das ist halt dann die ganze Zeit am Mann. Beim gesicherten Fußmarsch, wie wir das nennen, und kann dann halt wieder abgelegt werden. Aber unsere Leute müssen auch in der Lage sein, mit dieser Ausrüstung 8 Kilometer zu laufen und sehr schnell zurückzulegen. Das ist ein Standard, den es bei den Spezialeinsatzkräften gibt. Und ein sehr herausfordernder Standard natürlich, aber den wir halten müssen.
Gewicht ist nämlich in Ihrem Geschäft nicht alles, aber vieles. Ich gehe davon aus, dass die Ausrichtung auch immer leichter geworden ist im Laufe der Jahre. Ist man da jetzt schon da, wo, oder weiß man, dass es international mittlerweile Sachen gibt, die man jetzt gern hätte, weil sie...
Wir sind schon jetzt, ja, also was die Ballesausrüstung betrifft, sind wir am internationalen Standard. Sind wir auch sehr froh und dankbar, dass wir dass es immer leichter geworden ist, aber es wird insgesamt, bleibt trotzdem gleich schwer, weil halt trotzdem Munition, Kampfmittel, Nahrung, Essen, Wasser hat einfach immer das gleiche Gewicht und deswegen spart man an der Mannesausrüstung. Es wird alles immer leichter, deswegen muss man auch manchmal frieren und es gibt auch keinen Standard. Also es ist, bei uns ist es so, dass für jeden einzelnen Einsatz, jede Einsatzaufgabe sich das Team die Ausrüstung einfach zusammenstellt. Da muss man wirklich überlegen, nehme ich jetzt noch irgendein Gewandteil mit oder lasse ich das einfach zu Hause, weil es einfach nicht mehr ausgeht und ich nehme lieber 3 Liter Wasser mehr mit. Oder nehme ich mir die Jacke doch noch mit, weil es einfach minus 20 Grad hat, 3 Tage.
Wir haben erst diese Woche darüber gescherzt, dass wir mittlerweile alleine am Helm wahrscheinlich mehr Ausrüstungsgegenstände verbaut haben, wie wir vor einigen Jahren auf der Kampfweste verbaut hatten. Und wenn Sie sich das anschauen.
Grundsätzlich arbeiten wir mit einem Aktivgehörschutz Marke Beltor, der uns nicht nur vor äußeren Einflüssen schützt, wie Explosionen, Schusslärm oder ähnliches, der uns auch unsere Funkkreise, die durchaus 1, 2 oder auch mehr sein können, hier einspeist, um dementsprechend kommunizieren zu können. Was ich besonders hervorheben möchte, ist das Nachtsichtgerät, was durchaus auch den meisten gegenüber, mit dem wir es möglicherweise zu tun haben, weniger werden, muss man auch sagen, einen Vorteil verschafft, in der Nacht zu kämpfen. Diverse lichtgebende Medien sowie Stromversorgung für die diversen Teile bzw. das Nachtsichtgerät sowie Eigenmarkierung, das vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn man mit Luftfahrzeugen zusammenarbeiten. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein ER-Blitzer, also Infrarotlicht, nicht sichtbar für das Auge, das aber für Luftfahrzeuge sehr einfach macht, am Boden Freund von Feind zu unterscheiden.
Sie haben ja da bei einer Ausrüstung dieser Art ein ständiges Energiethema, oder?
Ja. Es gibt Brennstoffzellentechnologie, die wir verwenden, um die Akkus eben immer wieder aufzuladen. Ohne dem würde es nicht gehen. Wir haben mittlerweile so viele technische Instrumente, gerade im Aufklärungsbereich, dass man diese Anschlussstromversorgung unbedingt braucht. Und die Brennstoffzellentechnologie bietet da wirklich gute Möglichkeiten, das auch so durchzuführen.
Sie lassen keinen Kameraden zurück, das habe ich verstanden. Was mit der Ausrüstung? Also wenn jetzt da einer in Not gerät, muss man dann, bleibt die Ausrüstung teilweise, muss sie zurückbleiben, das ist ja alles teures Equipment da.
Natürlich betrachten wir danach, dass die Ausrüstung nicht zurückbleibt, aber es gibt natürlich schon Prioritäten. Das ist einmal wirklich sensible Ausrüstung, das sind vor allem die Funkgeräte. Und deswegen ist es auch so vorbereitet, dass in diesem großen Rucksack ist meistens ein kleiner Rucksack drinnen. Und die sensible Geräte sind in diesem kleinen Rucksack verpackt, das sogenannte Fluchtpackerl. Und wenn man dann wirklich so schnell weg muss, dass man nicht mal mit dem großen Rucksack wegkommt, dann lässt man den zurück, zieht das Fluchtpackerl heraus und mit dem schaut man, dass man weiterkommt.
Es gibt ja auch bei der Polizei ein Sturmgewehr. Ist das dasselbe? Also das Gleiche?
Das ist nicht, aber das ist ähnlich. Da haben wir einen Experten.
Ja, genau, es ist ein Steyr AUG. Das Grundsystem ist das gleiche und die Aufbauoptiken, Optronik, Schalldämpfer und so weiter ist auch sehr ähnlich. Also im Grunde ist es auch international vergleichbar und die Unterschiede sind marginal.
Wir sehen da auch einige größere Waffen, die es bei der Polizei definitiv nicht gibt.
Es handelt sich in erster Linie um weitreichendere und schwerere Scharfschützensysteme bis zum Kaliber .50, also 12,7 mm. In weiterer Folge um Panzerabwehrwaffen und Panzerabwehrlenkwaffen und Granatwerfer, die eine Feuerunterstützung bis zu 5 Kilometer Entfernung ermöglichen. Und das Training mit diesen Geräten findet auf den diversen Truppenübungsplätzen in Österreich statt.
Und da hat man dann schon das Problem, dass man noch mehr Gewicht dann am Körper hat. Also die Kollegen, die das tragen müssen, haben nicht den Jackpot gezogen.
Ganz genau.
Oder werden die zerteilt getragen? Oder ist das ein System, das ein Soldat transportieren muss?
Genau, in dem Fall ist es ein System. Wenn man jetzt da weitergeht zum Panzerabwehrrohr, gehört ja natürlich auch die Munition dazu. Die wird dann sehr wohl aufgeteilt, wenn die mitgetragen werden muss. Ja. Aber das Rohr selbst
wird
so. Also können
das
ruhig...
Das ist das Rechte. Das ist, das muss man, das trägt man spazieren?
Ja.
Sie dürfen sich da jetzt nicht vorstellen, dass der Mann, der dieses Gewehr trägt, das trägt wie ein Sturmgewehr und damit über 20 Kilometer so marschiert. Wenn es transportiert wird, ist es in einem speziell dafür angefertigten Rucksack, lässt sich damit, ist nicht sehr angenehm, aber brauchbar transportieren. Und wenn diese Waffe in Stellung gebracht wird, dann ist sie stationär.
Wir sehen etwas, das ausschaut wie ein überdimensionales Funkgerät. Sie haben das vorhin erwähnt, dass man das nicht zurücklassen darf. Was kann man mit dem Gerät alles und warum ist das so wichtig?
Also unsere Funkausrüstung, die ist eigentlich breit gefächert und wir bedienen uns auch den kompletten Frequenzspektrum. Und das große Funkgerät, was Sie da ansprechen, ist ein Kurzwellenfunkgerät, mit dem kann man weltweit funken, theoretisch, praktisch auch, wenn man es dementsprechend verwendet. Und deswegen ist es ein bisschen größer. Ja. Aber da das zurückzulassen wäre halt fatal, weil dann der Feind natürlich unsere Kommunikationsmittel kennt. Auch die sind ja auch Schlüssel drauf, eine Verschlüsselungssoftware und auch Schlüssel eingespielt. Und wenn es die Zeit nicht zulässt, dass man es mitnehmen kann, dann muss man es auf jeden Fall dort vernichten und notlöschen.
Ist es, können die Soldaten im Ausland ganz normal mit ihren Smartphones spielen? Und ich habe gehört, es geht ja dann immer auch darum, sich nicht erkennbar zu machen und nicht zum Ziel von etwas zu werden, ja, weil sie ja potenziell dann alle Zielscheiben sind. Wenn man da so munter mit seinem Handy herumspielt, ist das ein Problem oder gibt es hier Handyverbot?
Grundsätzlich vermeiden wir die Verwendung von privaten Smartphones im Zuge von Auslandseinsätzen. Das Einwählen in fremde Netze, jetzt zum Beispiel Afghanistan, ist schon allein die Kostenfrage, die das ausschließt, aber das machen wir nicht. Und es gibt genug Medien, denen man sich bedienen kann, um trotzdem mit zu Hause zu kommunizieren. Dementsprechend ist das für unsere Sicherheitsgeschichte, das deutlich zu trennen.
Wir sehen hier auch eine Gasmaske. Ich wollte schon sagen, eine mehr als FFP3-Maske.
Hoffentlich kommt sowas nie, ja. Es ist deutlich mehr. Natürlich eine sogenannte ABC-Schutzmaske bei uns. Und Sie haben da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil unsere Soldaten natürlich auch unter sogenannter ABC-Bedrohung ihre Leistung bringen können. Und mit dem ganzen Apparat, der im Bundesheer noch zusätzlich zur Verfügung steht, also mit Detektion, Dekontamination und so weiter. Das ist nur ein kleiner Auszug, diese Maske. Aber das geht über Schutzanzüge bis hin zu Fahrzeugen, die dementsprechend dicht sind und den Unterstützungskräften der ABC-Abwehrschule zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten und zusammenarbeiten können. Und das ist ein sehr großer Aspekt, der natürlich auch das militärische Leistungsportfolio besonders abbildet. Und ich glaube, wir sprechen heute sehr oft über den Unterschied zwischen Polizei und Militär. Der liegt auch insgesamt in der Autarkie, die wir haben müssen. Und das betrifft natürlich auch das Thema ABC-Abwehr.
Herr Brigadier, weil ich das gerade sehe, an Ihrem Oberarm Nunquam Retro, was bedeutet dieses Motto?
Nunquam Retro ist der Wahlspruch des Jahrkommandos, bedeutet niemals zurück oder auch niemals aufgeben. Es geht zurück auf eine Nordpol-Expedition 1867, wo damals Vega und Peier das Problem gehabt haben, dass sie die Truppe motivieren mussten, obwohl das Treib, das Packeis, das getrieben ist, immer Richtung Norden und sie sind über 2 Monate unterwegs gewesen und haben geglaubt, dass sie jetzt endlich durchkommen und plötzlich standen sie wieder dort, wo sie losgegangen sind und alle wollten alles hinschmeißen und sich sozusagen dem Freitod hingeben und dann haben sie einfach noch einmal die Leute motiviert. Und sie haben es dann tatsächlich geschafft, mit der Masse gerettet zu werden. Interessanterweise von russischen Fischern damals. Und das ist halt, was unser Selbstverständnis prägt, dass wir eben, auch wenn es noch so aussichtslos scheint, trotzdem nicht aufgeben.
Ganz herzlichen Dank an alle, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war wirklich spannend.
Ja, das war's. In der Tat. Ja. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.